Ich habe dieses Lied für die Predigt ausgesucht, Zwischenzeit, weil es unsere Situation ist. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Es ist ja nicht so, dass Jesus jetzt heute an Karfreitag sterben würde. Das ist bereits geschehen vor 2000 Jahren. Es sind Fakten, die Gott schon längst geschaffen hat. Und es sind Fakten, die für unser Leben wichtig sind und die unser Leben immer stärker prägen und bestimmen sollen. Es geht ja bei Karfreitag um die Frage, warum musste Jesus sterben? Und ich gucke immer so nach Formulierungen, wie man das vielleicht so griffig auf den Punkt bringen kann. Und ich habe es mal für heute so formuliert, warum musste Jesus sterben? Weil es Gott absolut ernst ist mit seiner Gnade. Jesus musste sterben, weil es Gott absolut ernst ist mit seiner Gnade. Weil die Gnade Gottes nicht nur so eine nette Beigabe ist für uns Christen, sondern sie ist unverzichtbar für uns. Und ich möchte jetzt versuchen, deutlich zu machen, was ich damit meine. Gottes Wort, also wenn Gott spricht, dann hat das eine Kraft in sich. Das wird in der Bibel deutlich an verschiedenen Stellen. Das, was Gott sagt, das geschieht. Und in der Schöpfung können wir das sehen. Gott sprach und es geschah. Wir sehen, wie viel Power das Wort Gottes hat. Wenn Gott zu uns Menschen spricht, ist es irgendwie ähnlich und irgendwie anders. Im Unterschied zur Materie hat Gott zu uns Menschen eine Liebesbeziehung. So wie Eltern zu ihren Kindern. Und in einer Beziehung gehört Freiheit mit dazu. Also während die Materie tun muss, was Gott sagt mit seinem Wort, die hat gar keinen freien Willen, die kann sich da jetzt nicht gegen wehren, sondern Gott spricht und die Materie muss das tun, so ist es bei uns Menschen anders. Gott spricht und wir haben Freiheit. Wir sind nicht gezwungen, auf das zu hören, was Gott sagt. Wir können es überhören, wir können weghören, wir können es ignorieren. Die Variante, die Gott sich wünscht, ist, dass wir hören, was er uns Gutes sagt und es tun. Wir können aber auch anders, die Materie kann das nicht. Fallen euch da vielleicht biblische Worte zu ein, zu diesem, wenn Gott spricht und wir haben dann die Wahl, ob wir hören wollen oder nicht? Was für biblische Worte gibt es, die die Auswirkungen beschreiben, ob wir hören oder ob wir nicht hören auf das, was Gott sagt? Hat jemand eine Idee? Ja, okay, das Wort fällt auf verschiedene Böden und so von den Auswirkungen, was dann passiert, wenn das Wort auf fruchtbaren Boden fällt, was geschieht dann? Segen und was ist auf der anderen Seite, wenn wir nicht hören wollen? Fluch, genau. Segen soll dann letztlich zum Leben führen und Fluch führt zum Tod. Ich habe ein Wort rausgesucht, wo dieses beschrieben wird im 5. Buch Mose. Das ist ein Wort Gottes an sein Volk Israel durch Mose. Da geht es um die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat. Anderes Wort dafür wäre Weisung oder das göttliche Gesetz. Und da sagt Gott seinem Volk, den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben oder Tod lege ich dir vor. Segen und Fluch. Und dann eben, wähle das, also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Ich finde, dieses Wort beschreibt sehr gut die Freiheit, die wir haben, wenn Gott mit uns spricht, wenn Gott uns sein Wort gibt und sagt, was ihm auf dem Herzen liegt für uns. Das ist halt eben anders als bei der Materie, die keine Wahlfreiheit hat. Und der Zusammenhang ist eigentlich ein ganz einfacher. Wenn wir nach Gottes Worten leben, entsteht daraus Segen. Und Gottes Wort entfaltet seine positive Kraft und daraus entsteht Leben oder wird Leben gefördert. Und die Alternative ist, wir ignorieren das Wort Gottes, was er uns zu sagen hat. Und dann wirkt sich das Wort Gottes bei uns nicht zum Segen aus, sondern zum Fluch. Und das Wort Gottes entfaltet dann negative Kraft und das führt zum Tod. Eigentlich ein recht einfacher Zusammenhang. Man könnte es so sagen, Gutes bewirkt Gutes, Schlechtes bewirkt Schlechtes. Fallen euch da vielleicht Sprichwörter ein, die das beschreiben? Wir haben es ja vorhin schon gehört, mit dem Säen, mit was einer sät, wird er ernten. Oder mit so Buddeln, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Diese Sprichworte beschreiben eigentlich genau das, was damit gemeint ist bei diesem alttestamentlichen Text. Und jetzt noch eine Frage. Wenn ihr in euer eigenes Leben schaut oder in das Leben anderer Leute, geht diese Rechnung immer auf? Also ich tue Gutes und mir widerfährt Gutes? Ich sehe schon Kopfschütteln an verschiedenen Stellen. Ja, leider ist es eben nicht so, dass diese Rechnung immer aufgeht. Das können wir im Buch Hiob ziemlich deutlich sehen. Wer auf Gottes Seite ist, wie der Hiob, den darf die Finsternis prüfen. Wer auf Gottes Seite ist, den darf die Finsternis prüfen. Deswegen ist es eben nicht so einfach, wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes. Was wir bei Hiob auch sehen, ist, dass Gott dafür sorgt, dass die Prüfung durch die Finsternis nicht über unsere Kraft geht, dass wir in dieser Prüfung durch die Finsternis wachsen können und dass wir anschließend sogar Gott näher sind als davor. Also, diese Rechnung geht nicht immer auf, ich tue Gutes, also widerfährt mir Gutes. Dass aber der Feind mitmixt und uns prüfen darf, das hebt aber diesen kausalen Zusammenhang nicht auf. Dass das Wort Gottes in sich eine Kraft trägt und wer dem Wort Gottes folgt, dann wird diese Kraft positiv freigesetzt und wenn man das Wort Gottes ignoriert, dann führt es zu was Negativem, nämlich zum Gericht Gottes. Jetzt möchte ich mit euch ins Neue Testament springen und zwar in den Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Da schreibt Paulus, Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wenn wir jetzt diesen Text, diesen Vers aus dem Galaterbrief anschauen und die Frage suchen, die Antwort auf die Frage suchen, warum ist Jesus gestorben? Dann sagt der Galaterbrief, um die Fluchwirkung aufzuheben, die sich daraus ergibt, wenn wir Gottes Wort ignorieren. Also dieses Negative, was daraus wird, wenn wir sagen, Gottes Wort, du kannst mir gestohlen bleiben oder ich mache sowieso mein Ding, was du willst, will ich nicht, ich mache mein eigenes, um diese Fluchwirkung aufzuheben. Wenn es so ist, was Paulus da schreibt, aber müsste es dann nicht völlig anders aussehen im Leben der Christen? Müsste es dann nicht Segen und Leben ohne Ende geben, da wo Leute an Jesus glauben und mit ihm leben? Es ist wichtig, dass wir bei diesen Auswirkungen des Fluchs unterscheiden. Und zwar unterscheiden zwischen der Beziehung zu Gott und dass wir auch sehen, es gibt Zusammenhänge in dieser Welt. Und das ist nicht identisch. Da gibt es Überlappungen, aber das ist nicht identisch. Wenn wir die Beziehung zu Gott in den Blick nehmen, dann heißt es, wenn wir Jesus als unseren Retter und Erlöser annehmen, dann verurteilt uns Gott nicht mehr für unsere Sünde. Also Gott verurteilt uns nicht mehr dafür, wenn wir sein Wort ignorieren. Gott ist bereit, es uns zu vergeben. Und wenn wir das machen, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann kommt zu dem gerechten Richter Gottes noch der liebevolle Vater dazu, der sagt, den Preis für deine Sünde kannst du nicht zahlen, also übernehme ich das. Und die Bedeutung dessen, wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser annehmen für uns, heißt das nämlich, dass wir zu Kindern Gottes werden und dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein dürfen, weil Jesus den Fluch, der denen auf denen lastet, der die trifft, die das Wort Gottes ignorieren, weil Jesus das geschuldet hat. Das heißt, wir dürfen in ein völlig neues Verhältnis zu Gott treten. Wir brauchen keine Angst mehr davor haben, dass Gott uns straft. Und das Schöne ist, weil Jesus diesen Fluch des Gesetzes, der aus dem Gesetz kommt, wenn wir es übertreten, weil Jesus diesen Fluch getragen hat, dann ist es egal, wie schlimm die Wahrheit über uns und über unser Leben ist, wir können dieser Wahrheit ins Auge schauen, ohne an dieser Wahrheit zu zerbrechen. Weil Gott uns liebt und weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, ist es egal, wie schlimm die Wahrheit ist, die irgendwann über meinem Leben offenbar wird, weil ich weiß, Jesus hat dafür gebüßt, hat dafür gezahlt und ich darf frei sein und ich darf leben. Einfach nur, wenn ich sage, Jesus sei mein Erlöser. Das reicht. Ich brauche das nicht irgendwie versuchen, wieder gut zu machen, durch Leistung irgendwie wettzumachen, zu kompensieren. Ich darf mir es einfach schenken lassen von meinem Herrn und Gott, meinem Erlöser. Wenn wir uns vor Augen halten, wir haben es im ersten Lied vor Augen gemalt bekommen, wie schrecklich Jesus gelitten hat. Wir finden in der Bibel, wie viel Angst Jesus gehabt hat vor seinem eigenen Sterben. Der ist da nicht heroisch reingegangen. Wenn wir uns das vor Augen malen, was es Jesus gekostet hat, der ist gestorben. Das ist nicht einfach nur eine Lappalie, sondern der ist wirklich daran krepiert, an unseren Übertretungen, an unseren Abweichungen vom Willen Gottes. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann können wir erkennen, wie absolut ernst es Gott ist mit seiner Gnade. Es ist ihm genauso ernst mit seiner Gnade, wie es ihm ernst ist mit seinem Gericht über die Sünde. Weshalb sein Wort, wenn wir es annehmen, zum Segen wird und wenn wir es ablehnen, zum Fluch wird. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen können, dass wir das spüren können, was es heißt wirklich, dass Jesus zum Fluch für uns geworden ist, da, wo wir persönlich Übertreter des Gesetzes sind. Es ist aber wichtig zu sehen, das betrifft unsere Beziehung zu Gott. Aber es gibt eben auch Zusammenhänge in dieser Welt. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel näher in den Blick nehmen, der mir immer wieder begegnet, auch in unserer Gemeinde. Da geht es um Verletzungen, die im Miteinander passieren. Und Verletzungen unter uns, das geht ganz schnell. Wir sind Menschen. Wir brauchen uns gar nicht anstrengen und schon haben wir einen anderen irgendwie verletzt. Ich möchte jetzt zuerst mal den in den Blick nehmen, der Täter ist, könnte man sagen, der Verletzende, der einen anderen verletzt. Wenn der einen anderen übersieht oder ihn abletzen lässt, wenn der immer Recht hat und andere überhaupt keine Chance haben mit ihrer Meinung bei ihm, wenn der für sich und Leute, die ihm nahestehen, andere Regeln gelten lässt als für die anderen. Wenn er Grenzen von Menschen nicht akzeptiert, sondern sie überfährt. Oder mit lockeren Sprüchen unterwegs ist, weil er die selber gar nicht schlimm findet. Aber in diesen lockeren Sprüchen werden andere abgewertet. Oder wenn in der Ironie Bissigkeit versteckt wird. Oder wenn in Worten zwar vergeben wird, ja, ich habe dir vergeben, aber nicht vom Herzen vergeben wird. Also der andere nie eine Chance hat, wirklich Vergebung zu erfahren. Oder wenn man sich verbiegen muss, um wahrgenommen zu werden, anerkannt zu werden, angenommen zu werden. Das ist noch eine subtilere Art der Verletzung. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die können einem Menschen richtig heftig wehtun. Und die können Menschen über Jahrzehnte belasten. Und es kann sein, dass der bis zu seinem Lebensende diese Last nicht wieder los wird. Wer schon mal verletzt wurde von Menschen, der weiß, wie sich das anfühlt. Jesus hat sich auch heftig von Menschen verletzen lassen. Und das Tragische ist, da wo wir andere verletzen, kriegen wir das oft ja gar nicht mit. Da realisieren wir gar nicht, was wir dem anderen zufügen. Und ich bin mir sicher, die meisten unter uns, die machen das, wenn sie den anderen verletzen, nicht bewusst, nicht absichtlich. Das Problem ist aber auch, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dieser Ursache-Wirkungszusammenhang, wir verletzen einen und das hat eine Belastung für ihn. Da lädt derjenige, der den anderen verletzt, wenn ich einen anderen verletze, lade ich Schuld auf mich. Ich lebe nicht nach Gottes Wort und deswegen wird der Fluch dann wirksam im Leben eines anderen. Und wie wäre das jetzt, wenn man dann sagen würde, Jesus hat mich vom Fluch freigekauft nach Galater 3. Ich habe dich zwar verletzt, aber jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst. Wenn man dieses Bibelwort von Galater 3 fürs menschliche Miteinander anwenden würde. Also liebloser geht's eigentlich nicht. Aber manche Christen sind leider so drauf. Und wenn man die darüber reden hört, dass sie andere verletzt haben, hat man so das Gefühl, es ist ihnen ziemlich egal. Kann ein gerechter Gott sowas durchgehen lassen? Für die Ewigkeit hat Jesus den Preis gezahlt. Darum geht es hier nicht. Sonst geht hier um die Zusammenhänge in dieser Welt. Und es ist auch im Neuen Testament erkennbar, und das ist mir aufgefallen, als ich in den 40 Tagen mich für letzten Sonntag vorbereitet habe, diese Zusammenhänge, dass der Mensch, was er erntet, auch sehen wird, sind für diese Welt nicht aufgehoben. Auch nicht für gläubige Christen, für die Jesus gestorben ist und sie vom Fluch freigekauft hat. Wie können wir jetzt die Schuld loswerden, wenn ich jemanden verletzt habe? Der direkte Weg ist in der Verbindung zu demjenigen, den ich verletzt habe. Das heißt nämlich, ich erlebe Vergebung von demjenigen. Ich erfahre, derjenige vergibt mir. Und das Spannende ist, das geht sogar ohne eigenes Zutun. Wenn ich jemanden blöd komme und der schluckt das einfach und sagt, okay, ich habe mich zwar jetzt gerade richtig abgekanzelt gefühlt vom Tobias, aber ist okay, ich vergebe ihm das. Dann kriege ich davon wahrscheinlich gar nichts mit und trotzdem hat es Auswirkungen auf meine Beziehung zu demjenigen. Wenn der Leidtragende einem Schuldigen vergibt, ist der Schuldige frei. Auch wenn der Schuldige gar nichts davon mitgekriegt hat, was er da angerichtet hat. In dem Fall hat der Verletzende richtig Glück gehabt, dass er jemanden verletzt hat, der so gnädig mit ihm war und ihm das vergeben hat. Und wenn das passiert, dann hat man genauso Glück, wie wir mit Gott Glück haben. Genauso macht er es nämlich mit uns. Er vergibt es uns nämlich. Genau dafür ist Jesus gestorben. Es kann auch sein, dass der Verletzte auch selber was dazu beigetragen hat, wenn er nämlich den Verursacher darauf angesprochen hat und gesagt hat, du hast mich verletzt. Dann hat derjenige, der schuldig geworden ist, die Chance, seine Schuld loszuwerden. Was kann man machen, wenn kein Kontakt mehr zu dem möglich ist, den man verletzt hat? Dann ist es gut, dass es indirekt über Gott geht. Dass Gott Schuld aufdecken kann, offenbaren kann, dass ich sie erkenne, bekenne und dass ich dann Gott stellvertretend um Vergebung bitten kann und dann auch seine Vergebung erhalten kann. Und sofern es mir möglich ist, natürlich dann wichtig, auf den Verletzten zuzugehen und ihn um Vergebung zu bitten. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann darf ich mich fragen, wie tief meine Reue tatsächlich geht, wie viel ich von dem verstanden habe, was ich dem anderen angetan habe. Und auch als ein Zeichen echter Reue ist, wenn ich dann anschließend versuche, mit Gottes Hilfe was an meinem eigenen Verhalten und meinen Einstellungen zu ändern, damit sich das eben nicht wiederholt. Jetzt möchte ich mit euch noch den Verletzten in den Blick nehmen. Denn es ist auch interessant zu gucken, was macht der eigentlich mit seiner Verletzung? Wenn wir uns anschauen, was im Neuen Testament dazu steht, im Gotteswort, dann ist ganz klar, wir sollen unseren Schuldigern vergeben. So wie Gott uns vergibt. Und das ist der Königsweg. Das ist der Weg des Königs dieser Welt. Diesen Weg ist Jesus gegangen mit seinem Sterben am Kreuz. Aber wie sieht's aus? Können wir unserem Schuldiger vergeben? Wollen wir ihm vergeben? Oder würden wir ihn vielleicht lieber konfrontieren mit dem, was er uns angetan hat? Ihn gerne zur Einsicht bringen, am besten zur Einsicht zwingen, dass er wirklich sieht, was er uns angetan hat, würden ihn am liebsten vor einer vielleicht irdischen Instanz verklagen und Wiedergutmachung von ihm einfordern? Das geht vielleicht sogar, wenn derjenige, der mich verletzt hat, dafür offen ist, wenn er prinzipiell offen ist für kritische Rückmeldungen und ich sage ihm das, und er nimmt es nicht persönlich, was ich sage, sondern nicht als Angriff wertet er das, sondern hört sich das an, dann kann die Sache sogar gut gehen, wenn ich ihn damit konfrontiere. Aber in der Regel wird es wahrscheinlich eher schief gehen, wenn ich geladen bin und ihm eigentlich gerne einer zurückwürgen würde. Und was macht man als Schuldiger, als Leidtragender, als Verletzter, wenn der Schuldige, der mich verletzt hat, wenn der zu mächtig ist, also wenn ich mich nicht traue, ihn anzusprechen, vielleicht, weil ich schon schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, wenn ich ihn angesprochen habe, wenn ich ihm dann wahrscheinlich lieber aus dem Weg gehe, ihn meide, nicht mehr mit ihm zu tun haben möchte, oder vielleicht will ich ihn heimlich bekämpfen, mache ich das vielleicht, rede schlecht über ihn, beklag mich bei anderen über ihn, weißt du, was der gemacht hat? Ich habe am Mittwochabend eine nette Formulierung kennengelernt. Man kann sein Missbehagen kultivieren. Sogar über Jahrzehnte. Was ich mit dem erlebt habe, damals, ja? Das ist immer noch ganz präsent, das ist immer noch so, als wäre es gerade passiert. Man kann an dem negativen Bild, das durch das Verhalten eines anderen vor langer Zeit entstanden ist, so festhalten, dass der andere überhaupt keine Chance mehr hat, selbst wenn er sich verändert zum Positiven. Wenn der 10-mal alles gut und richtig macht, der hat sich wirklich geändert und einmal macht er wieder was falsch und es passt zu dem alten Bild, was man von ihm hat, dann kann einen das richtig schön bestärken, da hat sich ja wirklich nichts verändert. Alles das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist menschlich sehr verständlich, wenn wir verletzt werden. Denn verletzt werden kann extrem wehtun. Was wir Menschen einander antun können, das ist manchmal grausamst. Und es ist ja auch schwierig, wenn der andere nicht einsichtig ist, wenn man ständig gegen die Wand rennt, auf völliges Unverständnis stößt, überhaupt keine Offenheit beim anderen da ist. Und unsere Seele, sie schreit ja auch nach der Bestätigung, dass wir nicht falsch sind. Denn da, wo wir verletzt sind, fühlen wir uns ja oft dann auch falsch. Aber die Botschaft von Karfreitag und von Ostern ist, ohne Vergebung geht's nicht. Ohne Vergebung wird das Unheil weiter wirksam bleiben in den Zusammenhängen dieser Welt. Und genau deshalb hat ja auch Gott mit Jesus in dieser Welt und in den Zusammenhängen dieser Welt den entscheidenden Anfang gemacht, indem Jesus für die Vergebung gestorben ist, dass Gott uns durch Jesus vergeben kann. Gottes Masterplan ist, sein Königsweg ist, dass wir seine Gnade in unserem Leben erfahren und dass wir an seiner Gnade gesunden können mit unseren verletzten Herzen und damit Frieden reinkriegen in unsere Seele. Denn wenn das passiert, wenn wir wirklich wissen, wir sind in Gott gehalten, durch das, was wir in Galater 3 lesen, dass Jesus uns vom Fluch freigekauft hat, dann müssten wir doch eigentlich jeder Wahrheit über unser Leben ins Auge schauen können, ohne dass wir an dieser Wahrheit dann zerbrechen. Egal, ob wir Schuldige sind, die wir andere verletzt haben, oder ob wir Verletzte sind, an denen andere schuldig geworden sind. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen, dass wir hineinkommen in die Gnade Gottes. So ernst ist es Gott mit seiner Gnade, dass Jesus dafür gestorben ist. Amen.